Eckart!
Das ist aber falsch. Hier ist Patrick.
Ja, Podcast-Interview heute. Entschuldige, Patrick. Natürlich wissen wir das alles, weil ein bisschen Spaß muss sein. Patrick, schön, dass du
Ja.
dabei bist. Ich freue mich wie Bolle, weil wir heute, ich habe lange überlegt, wie heißt dein Berufsfeld wirklich? Bist du Autoverkäufer? Da gibt es doch mittlerweile einen anderen Namen für, oder?
Ja, es gibt Car Salesman, Autoverkäufer, Automobilkaufmann, aber ich persönlich sage eigentlich immer Autoverkäufer.
Also findest du das nicht despektierlich? Ich habe dann immer so El Bundy im Kopf, weißt du, mit Schuhverkäufer und dass das nicht so gut ist, aber Autoverkäufer ist ein ehrbarer Beruf, richtig?
Ja, finde ich schon. Es ist ein spannender Beruf, der mich eigentlich jetzt mittlerweile auch sehr ausfüllt und ich bin stolz, das zu machen. Und vor allem auf die Weise, wie ich es mache.
Das ist sehr, sehr schön. Du kennst ja das Spiel, immer wenn wir einen neuen Gast im Ausfahrt-TV-Podcast haben, möchten wir mit so gewissen kleinen Spielchen dem Zuschauer die Persönlichkeit noch ein bisschen näher bringen und verbinden dann das eine mit dem anderen, nämlich das Praktische. Wir haben ja die Ausfahrt-TV-Rote-Playlist, Roadtrip-Playlist, meine Herren, die auch auf Spotify findet, einfach nach Ausfahrt-TV suchen, findet ihr den Podcast und die Playlist, beides schön mit dem Icon getrennt voneinander. Und in jedem Podcast fügen eigentlich Eckart und ich je drei Lieder hinzu. Aber wenn wir einen Gast haben, dann hat der das Privileg, sich die drei Songs auszusuchen. Und diese Möglichkeit gebe ich dir jetzt in der phänomenalen Ausfahrt TV Rotre Playlist, deine drei Lieblingsautolieder ja, unterzubringen, Patrick.
Ja, also das war gar nicht mal so einfach,
Ach.
aber ich habe lange, lange überlegt, was wirklich für meine Roadtrips das Beste wäre. Und eins der ersten Lieder, die mir eingefallen sind, war Robert Miles mit Children.
Robert
Ein.
Miles, sagt mir noch was, ist das nicht eher so blues-jazzig oder so? Oder?
Nee, das ist so ein 90er
Oh.
Euro Trance Dance, keine Ahnung, das ist so.
Okay.
Das Lied kennst du, das ist eigentlich perfekt für den Roadtrip, weil das ist einfach nur melodisch und wenn ich dann auf der Autobahn unterwegs bin, es dauert dann in der Extended-Version knapp 8 Minuten, glaube ich,
Sehr
dann
gut.
ist das einfach nur entspannend. Und es ist auch ein Lied, das mit einer der ersten, ja, Auto-Erinnerungen so in Zusammenhang steht.
Okay, nicht alles verraten, nicht spoilern, Patrick. Song Nummer zwei.
Ja, das ist ein aktueller Song, der ist von Swedish House Mafia, Heaven Takes You Home. Das Lied, ja, wird auch an meiner Hochzeit bald spielen. Und das ist so ein Lied, das jetzt gerade im Auto hoch und runter läuft. Aber
Sehr
wirklich
schön.
jeden Tag.
Das finde ich schön. Ich glaube, Eckarts Hochzeitslied ist auch bei uns auf der Playlist. Okay, einen hast du noch?
Ja, das ist Edward Maya mit Stereo Love. Das ist nämlich ein Lied, das bei meinem allerersten Roadtrip in die Slowakei lief, als wir hier mit zwei Kumpels unterwegs waren und ich mit meinem damaligen Auto fahren durfte und es lief auch jeden Tag.
Okay, du hast jetzt drei Songs ausgesucht. Ich kenne keinen einzigen davon. Ich freue mich nachher auf das Einfliegen und wenn ich dann da reinhören kann. Sehr schön. Ich freue mich immer, wenn ich meinen Horizont erweitern kann. Manche sind da ja sehr restriktiv, ne? Nur Metallica. Aber ich
Ja.
freue mich immer, meinen Horizont zu erweitern. Jetzt bin ich
Ich
sehr
bin gespannt,
gespannt.
was du sagen wirst.
Ja, du kriegst schon Feedback. Wir haben eben schon, bevor wir einen Podcast aufnehmen mit unseren Gästen, unterhalten wir uns natürlich, um die weich zu kneten. Das ist bei Patrick gar nicht notwendig. Trotzdem hast du mir schon verraten, dass die nächste Frage sehr schwierig für dich war. Das geben wir euch ja auch im Vorfeld. Ich gebe dir also drei Fahrzeuge für jeweils drei Tage. Welche Fahrzeuge wählst du und warum?
Ja, super schwierige Frage, die eigentlich jeden autobegeisterten Menschen fast an sein Maximum bringt,
Ja.
weil gefühlt ja jeden Tag, wenn mich jemand fragt, was ist denn dein Lieblingsauto? Ich hasse diese Frage,
Ja.
die killt mich komplett, weil es ist jeden Tag ein anderes.
Okay.
Ja, aber das erste Auto, das war eigentlich am einfachsten, das ist der Skoda 120, der Baureihe 742. Das ist so einer der letzten so richtigen sozialistischen Fahrzeuge von Skoda. Am liebsten der von 85 bis 1990. So einen hatte nämlich damals meine Großmutter. Und als ich in der Slowakei dann als kleines Kind dort war oder als Jugendlicher, durfte ich den mal mit 12, vielleicht 13 Jahren über den Hof von meiner Uroma fahren. Und das
Krass.
ist so gesagt das erste eigene Autofahren-Erlebnis, was ich hatte. Und das catcht mich jedes Mal. Und ich will das Ding einfach nochmal fahren. Und es ist so schwierig, da dran zu kommen. Ja.
Hast du mal bei Skoda in der Historie nachgefragt, ob die sowas haben?
Nee, noch nicht. Muss ich mal machen. Vielleicht gäbe es da eine Möglichkeit.
Also das könnte man mal gucken. Wir, Eckart und ich, sind jetzt unterwegs bei der HBK. Fahren wir mit Skoda. Ich habe auch schon wieder vergessen, was wir fahren. Ich glaube, eine 130er Limousine oder so.
Ja.
Aber die haben ja durchaus einen klassischen Fuhrpark, nicht nur im Lada selber, sondern auch in Deutschland. Und Fragen kostet ja nichts. Also gerade wenn man so eine richtig coole Kindheitserinnerung hat, also das finde ich schön. Mit der Oma, wo du Oma das Auto gefahren bist, das ja,
Ja.
okay, das ist ja auch in der Tat eine Überraschung. Und vor allen Dingen
Vielleicht machen wir das mal zusammen.
So ein bescheidenes Auto auch, ne? Also eigentlich,
Ja.
vermeintlich. Man muss es jetzt natürlich
Ja.
noch bekommen, aber früher waren die ja eher preiswerter.
Ja, der war ja damals auch in Deutschland erhältlich. Ich glaube, keine Ahnung, 9000 Mark oder so. Super günstig. Ja.
Ja,
Ja.
sehr schön. Auto Nummer 2 wäre.
Das ist eigentlich mein erstes Auto. Der Opel Astra G mit dem 1.6er 16V 101 PS aus 2000. Am liebsten genau meinen und mit dem nochmal so ein bisschen durch die Gegend fahren. Wäre super schön.
Oh, Patrick, mir geht das Herz auf. Ganz im Ernst. Also du bist der Erste, der, also ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber der wirklich Brot- und Butterautos nimmt. Das finde ich schön. Also auch die Motivation dahinter, das find ich sehr geil zu sagen, ich möchte nochmal mein erstes Auto fahren.
Ja,
Ja,
das ist
Grüße an Philipp
einfach.
Quanz an der Stelle hier auch mal, ne?
Gell, meld dich bitte. Astra F fahren war schon cool, aber der G ist einfach geiler.
Ja.
Ich
Ja.
durfte nämlich bei der Astra K-Vorstellung, also beim, nee, Astra, ja, der jetzige,
Ja.
der L,
L.
ne?
Ja.
Mit dem waren wir in Portugal, glaube ich, war das. Und dann sind wir abends
Stimmt.
noch mit dem Astra F durch die Gegend gefahren, der Philipp Quanz und ich.
Ja, sehr lässig. Sehr
War
schön, ja,
richtig
aber
schön.
ich weiß, die Opel-Historie hat durchaus einen großen Fundus. Auch da muss man einfach nur mal anklopfen. Ich möchte da die Tage mal hin, weil der Live, der das jetzt verantwortlich führt, die Opel Classic, hat mir ganz stolz erzählt, er hätte jetzt einen Opel Speedster Turbo da. Ganz frisch gemacht und zugelassen. Und ich wollte vor Sommerende den unbedingt nochmal fahren, weil das für mich noch so ein Traumauto ist, von dem ich aber mittlerweile erstmal wissen, ich möchte das wirklich ganz gerne mal fahren, das Auto. Weil das ist ja wirklich hart, ne, tief, der Einstieg. Und ich bin ja auch ein bisschen korpulenter geworden, ob ich da überhaupt noch reinkomme, so ohne weiteres. Beim Porsche habe ich ja teilweise schon, ne, nicht Probleme, dies, das sind schon Probleme, aber könnte es so bequemer sein, ne? Also mit Macan steigt man doch angenehmer an als in 911er im Alter.
Das
Ja,
stimmt,
gut.
ja.
Einen hast du noch?
Ja, gut, das war dann eigentlich das Schwierigste, weil ich da wirklich lange gesessen habe. Habe mich dann aber entschieden für den Bugatti Chiron.
Okay.
Einfach, weil es wahrscheinlich total übertrieben und unbeschreiblich krass sein muss.
Ja, also ich muss gestehen, das Thema habe ich mit Eckart auch häufiger mal, wenn wir einfach so da sitzen im Auto und quatschen, während wir irgendwo hinfahren. So Hypercars bin ich total raus. Weil ich finde, davon träumst du. Also ich finde immer, wenn ein Auto nach 20 Jahren immer noch unerschwinglich teuer ist, dann ist es kein Traumauto, weil du nicht davon träumen
Ja.
kannst. Und so ein Chiron, wissen wir beide, den werden wir uns in 20 Jahren nicht leisten. Also du wahrscheinlich schon, aber ich jetzt nicht mehr, ne? Davon mal abgesehen,
Auf
20
keinen Fall.
Jahren bin ich Mitte 70, da will ich auch kein Chiron mehr fahren. Aber ja, nee, aber ich meine, bei den zwei Brot- und Butterautos vorher hast du auf jeden Fall einen Chiron drin, so als
Ja,
Joker.
ne?
Ja.
Ja, es ist einfach, ich müsste ihn gar nicht 3 Tage fahren, also mir wird vielleicht eine Stunde sogar reichen.
Ja, aber ich finde gerade 3 Tage ganz interessant, weil das haben wir ja auch öfter mal, ne? Dass wir mal so eine Stunde hier in ein Auto oder da fahren können. Und ich finde, dann hast du so einen Eindruck, bist aber ja meistens noch so aufgeregt halt, ne? Also gerade wenn es ein polarisierendes oder emotionales Auto ist. Und bis du dann verarbeitet hast, dass du das gerade fährst, stehst du schon wieder neben dem Auto. Und dann finde ich so 3 Tage, finde ich schon lässig, so ein Auto haben zu können.
Ja, aber da müsste ich ja so viel tanken, das war total verrückt.
Ja, gut, einmal im Jahr, ne? Gut,
Das stimmt.
der nächste Block ist Kindheits- oder Jugenderinnerungen, die dich ans Thema Auto herangeführt haben. Die erste hast du schon genannt, oder ist das deine entscheidende, dass du den Skoda 120 gefahren bist, oder ist da noch mehr?
Es war noch mehr, als ich vermute, dass ich 6, 7 Jahre alt war. Zu der Zeit hatte ein Freund der Familie einen E34 M5.
Okay.
Und der hatte mich damals immer öfters durch Darmstadt mitgefahren. Da bin ich ja aufgewachsen und das war ultra. Das war ein Auto, das, ich hatte damit noch gar keine Berührungspunkte vorher, was es so für Autos gibt. Ich kannte mich in Anführungsstrichen mit ein paar Modellen oder Marken aus, als
Ja.
kleines Kind schon. Aber das hat mich so gecatcht damals, dass ich total hin und weg war. Und seitdem hat sich dann eigentlich diese Autovernarrtheit immer weiter aufgebaut, dass das eigentlich der Hauptpunkt ist, der mich ans Auto geführt hat.
Okay, das
Ja, und
ist
dann natürlich
auch eine schöne
der
Erinnerung,
Skoda
ja.
auch.
Ja, aber ich finde es immer schön, wenn man zurückdenkt und merkt, wie emotional das doch damals war. Also ich finde ja, dass das Thema Auto immer weniger emotional ist bei uns.
Ja, leider.
Auch wenn ich das so weitergebe jetzt an meine Kinder, das schaffe ich schon gar nicht mehr so. Davon mal abgesehen, dass die eben Probleme haben, weil ich ja ständig Autos habe. Also ich glaube, bei meinen Kindern ist wirklich so eine wie heißt denn das? So eine Überreizung gewesen. Also das ist einfach Reizüberflutung. Wenn du alle 2 Wochen ein neues Auto hast, irgendwann ist dir auch egal. Und dann stehst du
Das
nicht mehr und
stimmt.
sagst, Ohren sowieso oder Ohren sowieso, sondern der Schwarze mit dem Leder fand ich gut. Oder der mit dem braunen Leder und der Massagefunktion, der wäre witzig. Aber ging nicht mehr um Autos halt, ne? Ja.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Da hatten wir es, glaube
Das
ich, einfacher noch.
wird aber auch, wenn man als Autoverkäufer arbeitet, ist das auch ein krasser Schritt, dass man, gerade wenn man jetzt eine bestimmte Marke verkauft, wird man dann ja eigentlich auch immer stumpfer, abgestumpft von dem Auto. Man fährt ja alle paar Wochen was anderes
Ja.
und da ist es auch schwierig, dann noch die Leidenschaft ja, aufgeweckt zu lassen, sage ich mal, ne?
Ja, das ist halt immer das Ding, wenn man so ein bisschen sein Hobby zum Beruf macht, ne? Erst denkt man, Jackpot, du hast wirklich alles richtig gemacht, weil es ist keine Arbeit, es ist immer nur Vergnügen, bis du merkst, dass auch Vergnügen Arbeit sein kann, ne? Und dann, ja, dann, gut, aber das schöner Übergang zur nächsten Frage: Welche Autos fährst du aktuell?
Also aktuell habe ich einen natürlich einen Dienstwagen. Das ist ein Cupra Leon Sports Tourer 1,5er ETSI.
Sehr schön.
Ja,
Ja.
also
Vernünftig.
schöne Ausstattung, gut von, ja, ich finde den Motor okay. Ist jetzt nicht der schnellste, aber er reicht vollkommen aus. Ich bin überrascht, wie sparsam man den fahren kann. Aber ich habe den jetzt erst seit Mai und vorher bin ich den selben mit 300 PS gefahren und das ist dann schon ein Abstieg, sag ich mal, aber es ist okay.
Aber meinst du nicht, dass sparsam das neue schnell ist?
Ja, eigentlich schon, weil mich hat es genervt, so oft tanken zu gehen
Ja.
bei dem 300er. Und den hier tanke ich zweimal, maximal dreimal im Monat. Und bei dem anderen war es eher 4, 5, 6 Mal.
Ja.
Das finde ich schon cool. Also, und auch die ja, 150 PS, wenn man überlegt, vor ein paar Jahren war 150 PS, war das der Wahnsinn. Und
Ich weiß.
heutzutage
Ja,
ist
lachst du
es der
drüber, ne? Ja,
Einstiegsmotor.
ja, ja, ja. Und hast du noch ein privates Auto oder fährst du ausschließlich Dienstwagen?
Derzeit ausschließlich. Ich bin die ganze Zeit am Gucken nach einem Oldtimer oder Youngtimer, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich kann mich nie entscheiden. Das ist eine Katastrophe.
Was
Das
steht
ist
denn zur
genauso wie mit
Auswahl?
den drei Autos.
Hast du?
Das ist so schwierig. Es war eine Zeit lang, habe ich nach 190er Mercedes geschaut.
Mhm.
Dann habe ich nach einem Audi 80 geschaut, dann nach einem 5er BMW, ja, so typische deutsche 80er, 90er Jahre Autos.
Ja. Also ich
So.
find das Thema nach wie vor auch schwer. Seit ich meinen Führerschein habe, also weit zurück halt, vor 30 Jahren, ne? Also seit ich meinen Führerschein habe, habe ich eigentlich immer einen Klassiker besessen. Schon damals, der Fiat 500, mein erstes Auto, war Baujahr 71, genau wie ich. Also habe ich ein 18
Ah,
Jahre
cool.
altes Auto als Einstieg gehabt. Und ich tue mich heute aber mittlerweile echt schwer damit. Also ich habe immer noch eine DS, mit der wir noch nicht so wirklich wissen, wo wir hinwollen, weil es ist zwar ein wunderschönes Auto, aber zum Fahren ohne Klimaanlage bei den Sommertemperaturen, da hast du gar keinen Bock zu halt, ne? Und wenn du ein Auto nicht fährst, warum willst du es dann haben? Also dann steht es ja auch nur. Genauso, ich habe auch noch einen Fiat 500, das ist ein ähnliches Problem. Oder da hatte ich früher das Problem, dass ich die Kinder nicht mitnehmen konnte, weil das Ding halt keine Gurte hat. Und ja, kann man nachrüsten, aber ist dann auch nicht original, fand ich auch irgendwie blöd. Und ja, jetzt könnte ich den mal wieder fahren. Ich habe auch viel überlegt. Also jetzt, mein Porsche geht aus dem Leasing, mein 997. Liebäugel eigentlich mit dem 356. Denke aber auch zum Angucken, eins der schönsten Fahrzeuge, die es gibt mit, ne? Aber zum
Ja.
Fahren, so ein aufgebohrter Käfermotor. Selbst bei dem Leistungsgewicht, das ist halt irgendwie und keine Klimaanlage und laut. Ne? Und wenn ich fahre, möchte ich auch Strecke fahren können. Also es bringt mir nichts, wenn ich ein Auto habe, mit dem ich einmal um den Teich fahre. Weil
Ja.
dafür habe ich nicht, also ich möchte, dass meine Klassiker-Anforderung ist, Bielefeld-Frankfurt muss der problemlos schaffen und zurück.
Boah,
Sonst
das ist
ist
schon
nicht das,
schwierig.
ja, aber sonst ist nicht das richtige Auto für mich, weil dann kann ich nie fahren. Den Porsche, also mein privates quasi Auto, was ja nicht mein privates Auto ist, schon gar nicht meins, also ist ja ein Firmenwagen, aber bin ich in diesem Jahr, ich glaube, auch nur dreimal nach Frankfurt gefahren oder so. Also nur zum Flughafen, damit ich ihn überhaupt mal fahre und seitdem steht er jetzt auch schon wieder. Und auch im letzten Jahr habe ich da nur lange Dienststrecken mitgemacht, weil für alles andere fehlt mir die Zeit.
Ja, verständlich.
Ja.
Ich kann es nachvollziehen. Das ist ja auch genauso wie mit Testwagen, die ich zum Beispiel mal habe. Die nehme ich dann mit auf die Arbeit. Das ist die einzige Strecke, die ich dann fahre, weil wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann setze ich mich nicht mehr ins Auto und fahre dann
Ja.
durch die Gegend und probiere den dann aus, sondern ich mache das auf der, ja, auf der Arbeitsstrecke dann.
Ja. Das kenne ich auch zu gut. Gut, Patrick, komm, dein Job interessiert mich und ich finde es sehr spannend, weil man, also ich kenne dich ja schon ein ganzes Weilchen, ich will jetzt nicht sagen gut, aber wir haben uns das öfter mal unterhalten, haben uns gesehen, ich mag dich auf jeden Fall und ich finde es schön, jemand von der anderen Seite kennenzulernen, weil
Ja.
so mein letztes Erlebnis, was ich hatte mit einem Autohaus, was mit mir auch kooperieren wollte oder auch zum Teil getan hat, da habe ich gesagt, pass auf, ich hätte ganz gern Gebrauchten von euch. Wie könnt ihr mir noch entgegenkommen? Und das war jetzt vor der Explosion der Gebrauchtwagenpreise. Und da sagte er, ich glaube, beim 30.000-Euro-Auto oder so, wollte er mir einen Tausender entgegenkommen. Und da fühle ich mich natürlich sofort verarscht.
Ja.
Und ich weiß nicht, aber ich weiß nicht mal, ob das sinnvoll ist, mich verarscht zu fühlen, weil ich ja auch weiß, dass die Margen für Gebrauchtwagen auch in den Keller gehen oder zumindest mal gegangen sind. Und es ist immer so schwierig. Und dann kenne ich halt von meinen Zuschauern oft, oder habe ich früher öfter die Kommentare gekriegt, dein Format ist so toll, ich war im Autohaus, die haben alle keine Ahnung.
Ja.
Eine Zeit lang habe ich mich darüber lustig gemacht. Mittlerweile finde ich es gar nicht mehr so lustig, weil ich ja weiß, dass die meisten Autohäuser jetzt nicht nur noch eine Marke haben und sich mit einem Modell oder mit einer Modellpalette auskennen müssen, sondern mit fünf oder so. Ne? Also wollen Sie
Stimmt.
den Citroën oder nehmen Sie den Skoda da hinten? Ne? Ach, dann hätte ich den Jeep noch im Angebot. Und zu jedem sollst du sagen, wie der Aschenbecher aufgeht und wie viel Strom aus der USB-Steckdose kommt. Das kannst du doch gar nicht machen. Also selbst wenn du mega interessiert bist und
Ja,
jetzt jemand zu
das
haben,
stimmt.
der genau diesen Konterpart hat, finde ich mega spannend, zumal ich weiß, dass du so ein netter Kerl bist halt und dass du auf jeden Fall zu den Guten zählen musst. Es kann gar nicht anders sein. Lass uns mal ganz kurz für die Leute umreißen, wo arbeitest du?
Ich arbeite bei Cupra in Saarbrücken. Also das ist eine recht große Kette. Das nennt man, kennt man eigentlich auch vom Rennsport, auch Scherer, bestimmt schon mal gesehen. 24-Stunden-Rennen DTM, da ist unsere Firma mit vertreten. Und ja, bin zufrieden, muss ich ehrlich sagen.
Und ihr macht nur
Seit.
Cupra?
Nein, wir haben. Oh, wir haben Audi, wir haben Volkswagen, Skoda, Ducati, Porsche und seit neuestem Ineos.
Ja, das ist der Defender, der neue, ne?
Ja, genau, der Grenadier.
Ja, genau. Ja, siehst du, auch da hast du eine ganze Menge Marken. Und du warst vorher, das darf ich vielleicht auch noch sagen, du warst vorher bei einem Hyundai-Autohaus, richtig?
Genau, richtig. Wir waren Hyundai-Vertragspartner und hatten noch Renault Dacia als EU-Fahrzeuge, weil wir
Okay.
vorher ein Renault-Partner waren. Ja.
Wann ist dir denn klar gewesen, dass du in der Automobilbranche arbeiten möchtest?
Boah, ich würde sagen, das hat in der Schulzeit angefangen, wo ich jeden Tag irgendwelche Autozeitschriften auf dem Tisch hatte und nicht die Schulsachen. Aber ich wollte eigentlich nie Kfz-Mechatroniker machen. Also mich hat immer der Verkauf dann eher interessiert, weil ich einfach diese Atmosphäre auch als Kind cool fand. Als ich dann als Kind öfters mal bei uns im Ort zu den Händlern gelaufen bin, durchgeschnust habe, was es da so Schönes gibt und so. Auch als Kind schon die Autoverkäufer mal genervt habe mit technischen Daten, die ich wissen wollte und so. Und da habe ich schon gemerkt, oh mein Gott, da gibt es ganz schön viel Schlechte.
Und hast du auch Prospekte gesammelt, brav?
Natürlich, ich hatte einen ganzen Schrank voll.
Weißt du, die sind ja irgendwann mal ins Altpapier gegangen. Also ich habe das auch gemacht. Und wenn ich mir überlege, diese Ende 70er, Anfang 80er, die ganzen Sachen, die ich da hatte, hätte ich mir die einfach ordentlich in so einen Umzugskarton gelegt. Das kannst du heute mit Gold aufwiegen, ne? So ein
Das stimmt, total
Original
krass.
VW Polo Prospekt halt von 1978 im besten Zustand. Weil ich habe auch nur sehr ehrfürchtig in den Teilen geblättert halt. Die waren wirklich im guten
Ja.
Zustand, aber irgendwann sind die halt in die Tonne gewandert, weil kein Interesse mehr, ne? Ja,
Mit
man wusste.
extrem viel Respekt habe ich die aufgeschlagen. Und vor allem fand ich immer heftig die von Mercedes, die
Ja.
Prospekte. Die
Ja,
waren ja so heftig.
unser Mercedes-Autohaus, da hatte ich Angst vor. Die waren irgendwie so komisch abgeschottet. Da musste man irgendwo hingehen, das mochte ich nicht. Also ich war immer bei VAG und meine Eltern sind geschieden. Und wenn ich meinen Vater besucht habe, war ich manchmal sonntags alleine in einem Mazda-Autohaus. Und das hat mich
Oh.
auch so, ja, nein, die hatten Sonntagsschautag. Das waren, glaube
Ja,
ich, so
sowas
mit
gibt's
die.
ja heutzutage kaum noch, ne?
Nee, nee, aber früher, also fing das, glaube ich, gerade an, darum war das auch so besonders. Und dann bist du da halt, also das war bei den Eltern der Frau meines Vaters in der Nähe. Und immer wenn ich da war, mir war halt total langweilig, bin ich da hingelaufen, es war irgendwie drei Straßen weiter und war dann da ganz alleine und konnte mir Neuwagen angucken. Dieses Gefühl, der Geruch, das ist alles so, ja, ziemlich geil gewesen.
Glaube ich, ja. Vollkommen auf deiner Seite.
Und hast du in der Schule schon irgendwie bist du in die Richtung gegangen, dass du gesagt hast, brauch kein Abi oder ich will Abi oder was auch immer, um die Karriere des Automobilkaufmanns voranzutreiben? Oder hast du erstmal locker weg,
Ich
so
habe
wie.
extrem viele Umwege genommen.
Ah, ja, sehr schön.
Extrem viele. Ich war zuerst auf dem Gimmi, dann bin ich runter auf die Realschule hier im Ort. Dort habe ich auch zufälligerweise den Daniel dann kennengelernt. Ja, zu dem kommen wir ja später noch. Und von dort aus bin ich dann, habe ich mich überall beworben mit meiner Realschule, mit dem Zeugnis der Realschule, habe ich mich dann überall bei verschiedensten Autohäusern beworben und keiner hat Azubis gesucht. Hier war eine richtige Flaute.
krass.
Dann habe ich gesagt, okay, dann machst du Fachabi, Wirtschaft. Hab dann witzigerweise bei einem Architekten mein Jahrespraktikum gemacht. Total was ganz anderes. Und dann habe ich mich nochmal beworben. War immer noch so eine schwierige Phase. Ich war dann bei BMW noch in der Auswahlrunde und dann haben sie sich für eine Dame entschieden. Okay, BMW dann doch nicht. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht bei der Metro. Metro Cash and Carry.
Ja.
Also Großmarkt.
Ja, man kennt sie, ne? Die Autos im Zehnerpack im Regal stehen halt, ne?
Genau, im Hochregal, ne?
Genau.
Ja, da habe ich das erste Mal so richtig Berührungspunkte mit dem Verkauf gemacht. Und es hat mir Spaß gemacht, gerade so in der Multimedia-Abteilung, Fernseher verkaufen und so. Das war ja dann schon ganz cool. Leider war mein damaliger Betriebsleiter ein bisschen komisch drauf und hat entschieden, dass ich mich beim Fisch ganz gut machen würde. Und habe mein ganzes letztes Jahr in der Ausbildung Fisch verkauft. Super, okay. Patrick, der kein Fisch isst.
Also, ja, das ist schwierig, schade. Aber jetzt mittlerweile schon oder immer noch nicht?
Mittlerweile bestimmte Variationen esse ich dann schon, aber sowas Abstruses wie Papageienfisch oder so dann eher nicht.
Okay.
Ja, und von dort aus, die Ausbildung ging zu Ende. Ich habe nach einer Alternative gesucht und wir hatten damals schon den Kanal Motorwoche, ich würde sagen ein Jahr am Laufen. Und eine regionale Bekanntheit haben wir schon erreicht gehabt im Saarland. Und ging dann zu dem Autohaus, wo ich dann Hyundai verkaufen durfte im Nachgang, aber zuerst 2 Jahre lang den Einkauf dort gemacht habe. Also Fahrzeuge aus ganz Europa eingekauft habe, aus Tschechien, Österreich, was auch immer. Und eines Tages kommt die Chefin zu mir und sagt, hey Patrick, hast du nicht Lust, Autos zu verkaufen? Und ich so, ich weiß nicht, jetzt mittlerweile so als Einkäufer tut es ganz cool, macht Spaß. Ich fahre durch die Weltgeschichte Autos kaufen, ist doch geil. Ja gut, probiere es aus, mach mal einen Monat und dann sehen wir weiter. Ich muss aber sagen, ich hatte schon 2 Autos zu dem Zeitpunkt verkauft gehabt, weil ich mir das Programm natürlich auf meinem Rechner gezogen hatte, für die Autos zu verkaufen. Und wenn Not am Mann war und es war was Einfaches wie ein Barkauf, dann habe ich mal geholfen. Und da durfte ich schon 2 Dacias verkaufen.
Okay.
Ein Lodgy und eine Docker.
Nochmal ganz kurz zurück zu der, du bist wirklich kreuz und quer durch Europa gefahren, hast Autos begutachtet, die ihr dann als Händler angekauft habt, ja?
Ja, schon, aber nicht so weit. Also eher mal nach Tschechien oder in die Slowakei, wo ich ja sowieso auch die Sprache kann. Dorthin ja und habe auch dort Kontakte geschnürt und dann haben wir dort die Autos gekauft, ja.
Krass. Ja, sehr schön.
Hat Spaß gemacht.
Also dann bist du hast gar nicht die klassische Ausbildung zum Automobilkaufmann, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, sondern du bist wahrscheinlich Groß- und Einzelhandelskaufmann, nehme ich mal an.
Nee, großen Außenhandelskaufmann.
Außenhandels, okay. Und hast dich dann über deinen YouTube-Kanal, was für geile Geschichten darf auf jeden Fall mein Sohn nicht hören, über deinen YouTube-Kanal bist du dann zu deinem eigentlichen Job gekommen.
Richtig.
Okay.
Eigentlich witzig, ne?
Und glaubst du, dass die Leute, die diese klassische Ausbildung als Automobilkaufmann gemacht haben, dir im Vorteil sind oder waren?
Nicht unbedingt. Ich finde, die meisten, also viele, die nur diese Ausbildung gemacht haben, haben nicht so den Weitwinkel, wie ist es, was anderes zu verkaufen, sondern die kennen nur das eine.
Also dann,
und gerade das mit der Metro fand ich super, weil ich da alles erlebt habe. Du hast da eine Bierbank verkauft, du hast Servietten verkauft, Fernseher und Fisch oder Fleisch. Und dann hast du halt wirklich mal alles erlebt. Das fand ich gar nicht so schlecht.
Das heißt, du würdest quasi auch jetzt den jungen Leuten, die hier natürlich zahlreich draußen vor den Lautsprechern sitzen, als Rat mitgeben, selbst wenn du Autoverkäufer werden möchtest, du musst nicht mal zwingend den Automobilkaufmann machen, wenn du eh schon Auto interessiert bist, sondern überleg vielleicht sogar oder als Alternative was Generelleres zu machen, weil die Ahnung hast du ja schon durch das Hobby. Was die Autospezifikationen angeht und ein Kaufmann ist ein Kaufmann. Egal, ob du einen Servietten oder Autos verkaufst.
Genau. Vor allem finde ich es halt interessant, du hast halt immer die Möglichkeit, nochmal woanders hinzugehen. Als Autoverkäufer, manchmal schwierig. Dann kommst du vielleicht in die Versicherungsbranche oder in die Bank.
Okay, ja, das ist
aber nicht unbedingt nochmal weiter in den Großhandel oder auch im Bereich Industriekaufmann, da kommst du ja auch nicht unbedingt dann hin, sondern eher in dem kleineren Bereich.
Ja, verstehe. Ja, hätte ich, schön, dass wir drüber sprechen, weil soweit hätte ich nicht gedacht, in der Tat. Und das, ja, finde ich, ist wirklich ein guter Hinweis. Ich denke tatsächlich, dass wahrscheinlich nur wenig wirklich junge Leute uns zuhören. Ein paar sind dabei, das weiß ich. Aber ich denke dann immer, es hören ja auch viele ältere Leute zu, die Kinder haben. Und wenn man da von Leuten, die einem nichts Böses wollen, gute Tipps bekommt, ist ja eigentlich immer eine feine Sache, so für den Hinterkopf gerade. Meine nächste Frage hast du quasi schon beantwortet. Welches Auto hast du als erstes in deiner Karriere verkauft? Ein Dacia. Logi.
Ja, ich zähle ihn aber nicht offiziell.
Also,
weil ich da ja noch nicht kein Autoverkäufer war.
Okay, und dein erstes Autoverkäufer-Verkaufsauto?
Das war ein i30N.
Okay.
Zwei Tage nach der, also ich weiß noch, es war der 23. März 2018. An dem Tag habe ich mich an den Tisch gesetzt, das erste Mal. Und am 26. habe ich den i30N verkauft.
Und musstest du da viel machen oder war das hier quasi ein Kumpel, der das Ding eh unbedingt haben wollte?
Der kam rein, den habe ich vorher noch nie gesehen. Das ist ein ganz netter Kerl, mit dem habe ich sogar immer noch Kontakt.
Ach schön, das ist süß. Mhm.
Und der war halt an sich begeistert vom Fahrzeug, hat sich ganz viel auch auf YouTube angeguckt. Da muss ich sagen, i30N-Kunden waren überwiegend auf YouTube unterwegs, brutal. Und der war halt direkt angefixt und ich hatte damals schon gesagt, meine Probefahrten i30N laufen so ab, du fährst bei mir mit, wir fahren die ersten 10 Minuten, erkläre ich dir ein bisschen grob das Auto. Ich hatte da so eine kleine Strecke hier bei uns, die ich dann hoch und runter gefahren bin mit dem Kunden, damit der Kunde aber auch nicht das Auto bis ans Maximum fährt, aus Prinzip, weil dann muss er das gar nicht mehr, dann weiß er schon, was das Auto kann.
Ja.
Und dann ist er gefahren. Und zwischendrin haben wir halt geredet und so seine Vorlieben. Und da habe ich auch entdeckt, Fastback oder nicht und so weiter und so fort. Mhm. Und das lief eigentlich immer ganz gut.
Sehr schön.
Und nach dieser Probefahrt, wir waren am Tisch, sagt er direkt, ja, den nehme ich. So geil, das macht so Spaß, das Auto. Das ist meiner. Und damals waren ja für die i30N-Preise, ich war ja Wahnsinn, 26.000, 27.000 Euro haben wir die Dinger verscherbelt. Mhm. Die kriegt man ja immer noch. Ne? Also die 30N auf dem Gebrauchtwagenmarkt, ist ja verrückt.
Ja. Was ist das, also was macht dich zum guten Auto oder was macht einen guten Autoverkäufer deiner Meinung nach aus? Das Reden und Zuhören oder?
Zuhören ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss wissen, was will der Kunde wirklich und nicht selber sagen, ich glaube, das ist das, was du brauchst. Mhm. Sondern der Kunde sagt schon von sich aus, mir ist es wichtig zum Beispiel, dass der Kofferraum groß genug ist. Ich habe demnächst ein Kind oder sonst was. Mhm. Da muss man halt schon wirklich drauf eingehen und dann halt natürlich das Ganze irgendwie mit dem Budget verbinden. Wichtig finde ich mittlerweile ist auch eine bestimmte Bindung zum Kunden. Also ich habe zu vielleicht 40-50% meiner Kunden eine Bindung, die, wo ich mich regelmäßig melde, wir uns auf einer Veranstaltung sehen, die ich auf meiner VIP-Liste auch stehen habe, wo ich sage, dich möchte ich nochmal da haben bei unserer Eröffnungsfeier oder sonst was, weil wir werden ja immer mehr austauschbar durch das Agenturgeschäft.
Mhm. Vielleicht erklärst du einmal kurz den Leuten da draußen, was Agenturgeschäft heißt.
Agenturgeschäft heißt, wir sind einfach nur eine Filiale, die im Auftrag des Herstellers verkauft. Eigentlich nichts anderes wie bei Tesla auch. Bei Tesla geht es halt online. Wir werden so gesagt der physische Standort sein, der einfach nur den Vertrag für den Hersteller ausdruckt und hier bitteschön unterschreiben. Und wir haben nicht mehr so diese Rabatte, sondern man hat einen festen Preis. Somit sind wir gegenüber allen anderen Autohäusern dann irgendwann austauschbar.
Okay.
Na, also da geht es nur noch um den Verkäufer. Wie ist der Verkäufer zum Kunden? Komme ich mit dem klar oder nicht?
Also Agenturgeschäft übersetzt heißt für mich, du kannst keine Preise mehr machen. Du machst im Prinzip, also für mich als Kunden sieht es so aus, als wäre alles wie immer. Bloß wenn ich zu dir sage, ey Patrick, komm, lass mal reden hier. Ne? Also muss ich auch schon ein bisschen was machen. Dann sagst du, früher hast du gesagt, komm Jan, noch zwei kurze und dann gebe ich dir 10%. Heute sagst du, kann ich nichts machen, weil der Hersteller gibt den Preis vor.
Richtig. Ja. So ist es. Und beim Born ist es zum Beispiel bei uns so, der Born kostet in ganz Deutschland überall dasselbe.
Macht es das
außer man hat
einfacher für
ja.
dich? Weil wenn
Ja.
du die Preisdiskussion nicht führen musst, also ich bin ja ein ganz schlechter Einkäufer, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme und will ein Auto kaufen, ich sehe ein Auto bei dir stehen, das möchte ich gerne haben, dann komme ich da hin, gucke mir das einmal an und dann habe ich schon meinen Entschluss getroffen, will ich das haben oder nicht. Und dann hast du ja, also wir reden jetzt hier nicht über Neuwagen gerade, sondern über Gebrauchte, die du wahrscheinlich gar nicht verkaufst. Ey, egal, du weißt, was ich meine. Und dann sagst du ja, hier kommen 20.000, muss ich schon haben für den Wagen. Und sag ich, ja, okay, das hier schaut
Ja.
mir plausibel. Und dann mache ich das alles fertig. Für mich ist Agenturmodell als Kunde total super, weil ich halt nicht erst zu dir fahre und dann zum Heiner und dann zum Fred. Und jedes Mal muss ich rumeiern, wie viel Prozente du mir gibst. Und am Ende bestelle ich dann das Auto und fühle mich trotzdem über den Tisch gezogen, weil ich dachte, hättest ja noch mehr rausziehen können.
Ja, das, also ich persönlich halte jetzt vom Agenturgeschäft halt nichts, weil das macht irgendwie, ja, es schnürt irgendwie so die Leidenschaft beim Verhandeln zu, ne? Also ich finde es geil, wenn der Kunde sagt, ja komm, geht da noch irgendwas, weil ich bin einer, der gibt schon recht gut Nachlass, ne? Also mich braucht er jetzt nicht so groß zu belämmern, also bin einer derjenigen, der schon recht viel gibt, wo ich manchmal auch Ärger dafür bekomme, aber in dem Bereich macht es halt einfach nur die Freude, auch dem Kunden zu sehen, ja cool, ich habe da 16% Nachlass bekommen, das war super. Und dann kriege ich ja auch dadurch Empfehlungen. Ne? Wenn ich ein Verkäufer bin, der automatisch sagt, nee, es geht nichts, dann ja, bin ich automatisch auch unsympathisch. Ne?
Okay, also ist es denn deine Marge, die du dann da verheizt oder die von deinem Chef?
Ja, gut, ich verheize ja schon mein Gehalt dadurch auch ein bisschen und natürlich am meisten das von meinem Chef, aber gut, ich bin ja so, ich will das ja so haben, dass der Kunde auch wiederkommt.
Ja, also
Ne?
es mag
Also.
da draußen jetzt den einen oder anderen geben, der da jetzt mit offenem Ohr sitzt und auch mit offenem stehenden Mund, weil er dachte, was ist das denn für ein Autoverkäufer? Ne? Gibt ja hier schon zu, dass er Nachlass gibt. Ich kann sagen, du hast gerade irgendwie einen Preis gewonnen für erfolgreichster Autoverkäufer, keine Ahnung, des Saarlands oder so. Ne? Also
Ich hab einen Pokal gewonnen von Cupra, ja. Top 100 Verkäufer Deutschlands.
Und das nur mal als Beleg, dass das jetzt, was du sagst, nicht irgendwie Bauernfängerei ist, sondern dass du schon dein Handwerk sehr gut verstehst, sonst kriegst du ja so einen Pokal da nicht in die Hand gedrückt, richtig?
Ja, denke ich auch.
Okay, also
Vor allem im
Agenturgeschäft.
ersten Jahr bei Cupra, ne? Im ersten vollen Jahr, das muss man natürlich auch noch bedenken.
Ja,
Das fand
sehr
ich
schön.
schon cool.
Das heißt, du kannst jetzt keinen Rabatt mehr geben, weil ihr im Agenturgeschäft angekommen seid und das nimmt ja so ein bisschen die Emotionalität im Kaufgeschäft. Für den Kunden,
Ja.
aber auf der anderen Seite sollte sich ein Kunde immer schlau machen, welcher Hersteller arbeitet schon nach dem Agenturgeschäft, weil dann kann man sich die halbe Stunde, muss noch was von runter, halt sparen, ne? Muss von
Ja,
was runter?
richtig.
Nein, wir haben Agenturgeschäft. Ja, irgendwas muss schon runter. Ja, kann ja aber nichts machen, ne? Ist ja der Preis. Der Preis ist
Aber
der Preis.
ja, richtig. Aber viel Agenturgeschäft gibt es ja noch nicht. Das ist bei uns nur der Born, also wirklich
Ach
ausschließlich der.
so, auch das gibt es noch. Nur bestimmte Modelle
Ja.
nach. Ach, oh,
Genau, bei
das wird, kriege ich
Volkswagen.
ja Kopfschmerzen. Das ist,
Also,
ja, ist
bei
so
Volkswagen ist
anstrengend.
ID zum Beispiel, ne?
Und das sind die
Alle
Modelle, die sie nicht
ID-Modelle?
liefern können? Oder wie, oder weil sie da einfach einen einheitlichen Preis haben wollen?
Ich glaube, dass es einfach mal so ein Projekt ist. Mehr weiß ich aber auch nicht. Also ich glaube, sie probieren es aus, wie es ist mit den E-Modellen halt im Konkurrenzverhalten zu Tesla zu stehen.
Okay. Mhm.
Aber zum Beispiel Mercedes ist ja jetzt komplett Agentur, ne?
Ja. Aber Mercedes
Und
kauft ja auch
da,
keiner mehr, oder?
richtig, da läuft es auch gerade überhaupt nicht. Also
Ja.
ich bin ja auch mit anderen Verkäufern immer im Austausch und die sind schon sehr enttäuscht darüber, was da so abgeht.
Habt ihr sowas wie so einen Verkäuferstammtisch? Oder
Nee,
hast du
aber
eher private Kontakte und tauscht dich da aus?
private Kontakte, aber es wäre gar nicht so eine dumme Idee, so einen Verkäuferstammtisch zu machen. Finde ich gerade gar nicht so schlecht.
Sehr
Vielleicht mache ich
gerne.
das.
An wen soll ich die Rechnung schicken für diese super kreative Idee?
An die Mercedes-Verkäufer.
Jetzt sind wir ja zwei nette Kerle und wollen den Leuten da draußen helfen. Ich komme jetzt also in den Laden rein und oft habe ich ja die Auswahl zwischen ein, zwei Verkäufern. Zumindest immer dann, wenn ich da reinkomme, stürzen sich immer alle auf mich. Woran erkenne ich denn in kürzester Zeit einen guten und einen schlechten Verkäufer? Oder wo würdest du sagen, wenn der Verkäufer das macht zum Einstieg, dann nimm lieber den nächsten? Kann man sowas überhaupt sagen?
Kann man nicht unbedingt. Es gibt aber verschiedene Verkäufertypen. Es
Okay.
gibt Verkäufer, die sind sehr nervös, die drängen einen sehr schnell zu irgendetwas. Es gibt Verkäufer, die haben gar keine Ahnung vom Produkt, null, sind aber seltsamerweise die besten Verkäufer von den Zahlen her, weil die einfach schnell zu Papier bringen. Die kommen
Okay.
dann halt mit so Floskeln, die dich irgendwie einlullen und dann hast du halt irgendwie den Zwang zu unterschreiben. Das finde ich ganz katastrophal. Gibt es aber sehr viele davon. Aber man merkt es eigentlich schon automatisch an der Laune. Wie begrüßt mich der Verkäufer? Habe ich direkt seinen Namen erfahren? Oder ist er einfach nur, ja, hier ist der Schreibtisch, hier haben Sie schon eine Konfiguration, bitteschön, hier ist das Angebot, viel Spaß damit. Da gibt es auch sehr viele, die so lustlos sind und das finde ich auch ganz schlimm. Am besten halt wirklich vorbereiten als Kunde, schon wissen, was man vielleicht unbedingt haben möchte, was einem wichtig ist. Gut finde ich es auch schon immer, wenn wirklich der Kunde schon eine Konfiguration ungefähr hat. Dann kann ich mit dem Kunden das Auto nochmal durchgehen, erkläre ihm Fragen, die er vielleicht zu verschiedenen Ausstattungsoptionen hat. Weil sowas wie Fahrassistenzpaket XL ist halt teilweise nicht wirklich aussagekräftig für den Kunden. Oder auch, was ist der Totwinkelassistent? Viele wissen das immer noch nicht. Und da ist es halt wichtig, dass der kompetent erklären kann, was bringt mir dieses Paket oder die Ausstattungsoption? Und ja.
Wie sieht es denn aktuell überhaupt aus mit Neuwagen? Wenn ich heute zu dir komme und sage, Patrick, ich brauche noch eine Karre hier in 2 Wochen, neuer Angestellter, kannst du mir da schon helfen oder ist immer noch mit 3 Jahre Lieferzeit?
Also die Lieferzeit ist überraschend gut mittlerweile. Sowas wie jetzt zum Beispiel der neue Cupra Ateca mit dem 150 oder 190 PS Motor kommt innerhalb von 13 Wochen.
Das sind 3 Monate,
Lagernd,
3, 4 Monate, ja, okay.
ja, lagernd habe ich jetzt meistens 10 Autos da.
Du hast tatsächlich Autos im Lager?
Ja.
Ja, famos, ja, aber vom Jahr gab es sowas doch nicht mehr. Da waren alle Lager leer, oder?
Ich würde sagen, von einem halben Jahr. Vor einem Jahr war mein Lager recht groß.
Okay.
Jetzt, das letzte halbe Jahr war eher schlechter. Und es wird besser. Nicht sehr viel besser, aber es ist so, dass man damit jetzt arbeiten kann.
Und Lager heißt ja, du hast ein vorkonfiguriertes Auto. Wer konfiguriert die Autos, die ihr bestellt? Machst du das? Macht das dein Chef oder?
Ich und mein Kollege, ja. Die zwei, die am meisten Bock auf sowas haben.
Und jetzt bist du ja noch kein Vater, soweit ich weiß, ne?
Ja.
Noch, sage ich mal. Also kennst dich ja so mit Eckarts Belangen gerade gar nicht aus.
Aber
was die Konfiguration angeht, dann doch. Also wie konfiguriert ihr denn? Also wenn ich jetzt konfigurieren würde, du weißt schon, 52 Jahre, Midlife-Crisis quasi gerade überstanden. Also Rallye-Streifen lasse ich weg, aber großes Soundpaket, großes Radio, ne, dicke Felgen will ich ja alles haben. Macht ja aber nicht Sinn, weil das nicht unbedingt Massengeschmack ist, oder? Habt ihr rausgefunden, was der Massengeschmack ist, um da die besten Vorführer oder Lagerfahrzeuge zu konfigurieren?
Ich bin froh, dass es bei uns nicht so extrem krasse Ausstattungsoptionen gibt. Also man hat ja eigentlich so die 80%, die man fast immer dabei hat im Auto. Navi, Rückfahrkamera, Sitzheizung, vielleicht mal einen elektrischen Sitz, Heckklappe elektrisch. Das sind so Sachen, die wir eigentlich fast immer reinmachen. Dann machen wir meistens so, jetzt machen wir ein Auto für eine junge Frau. Dann macht man einen Cupra Formentor, 150 PS, günstig, aber nicht zu teuer, so dass die Leasingrate angenehm ist. Ja, also wir stellen uns eigentlich immer dann so die perfekte Person dafür vor und dann machen wir das Auto danach.
Okay. Also empathische Transferleistung durchaus. Sehr schön. Du weißt vielleicht, ich habe einen Premium-Partner. Der nennt sich leasingmarkt.de. Und ich habe mal bei einem potenziellen Kooperationspartner gesessen, da auch so mein Ding erzählt, unter anderem dann leasingmarkt.de erwähnen, und dann winkte er sofort ab, also ein Autohaus, ja, mit dem müssen wir uns auch auseinandersetzen. Machen die das Leben schwer, genauso Carwow, die ja auch im Prinzip ja beide komplett nur über den Preis gehen?
Ja, also Carwow hat mich mal interessiert bei Hyundai, da hatten wir das gemacht. Aber ich finde, bei Carwow waren sehr viele, ja, Kunden, die einfach sich nur informiert haben, aber nie wirklich gekauft haben. Also die große Menge kommt dabei nicht rum. Genauso leider auch bei Leasingmarkt. Wenn wir ein Fahrzeug in Leasingmarkt inserieren, das wirklich einen Bombenpreis hat, von 40 Anfragen sind dann echte 10, die dabei rumkommen.
Also vielleicht für euch da draußen, Leasingmarkt ist eine Plattform, die quasi Händler einlädt, ihre Leasingangebote auf der Plattform einzustellen. Und da sie die Plattform sehr bewerben, haben sie natürlich einen enormen Traffic da drauf. Und somit wird das Leasingangebot des Händlers halt einfacher gefunden. Und sie achten halt schon darauf, dass es wirklich gute Leasingangebote sind. Also nicht so 0815, wobei auch die findet man da. Carwow hingegen, korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe, aber es ist sowas wie so eine Reverse-Auction-Plattform. Du gehst als Kunde hin und sagst, ich möchte diesen Golf 5 oder diesen Cupra Formentor meinetwegen in der und der Konfiguration haben, lädst die Konfiguration hoch und die Händler können sich das angucken und dir dann ein Angebot machen, und dann kannst du dich halt für das beste Angebot entscheiden, wenn du willst. Und das sind ja genau quasi, so der Autoverkäufer wird ausgehebelt. Das ist im Prinzip für Powerkunden, die genau wissen, was sie wollen, ne? Zumindest Carwow. Da musst du ja schon sehr genau wissen, was du willst. Hast keine Beratungsdienstleistung mehr, kannst aber über den Preis gehen. Was natürlich ein Witz wird, wenn sich das Agenturmodell noch mehr durchsetzt.
Ne? Richtig. Damit wollen die ganzen auch da, diese ganzen Plattformen irgendwie, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, zerstören.
Ja, gut. Ich nehme mal mit, Leasingmarkt finde ich aber okay, von 40 Anfragen 50% relevant, das ist doch schon okay. Also Leasingmarkt, ja, nee, brauchst nicht antworten, ich mache das selber hier. Leasingmarkt ist schon richtig klasse. Ne?
Ja, also 25% bis 50, je nachdem, was es auch für ein Auto ist. Manchmal gibt es auch gar keine Anfragen, weil das Auto einfach nicht passt. Gibt es auch.
Ja. Mal so ein Gedankensprung. Ich muss ja immer so ein bisschen die Uhr im Auge behalten und sicherlich können wir auch überziehen, weil es mich alles interessiert, aber es muss ja so ein bisschen passen halt mit der Stunde. Also großer Sprung. Cupra ist ja die Marke. Unseren Zuschauern müssen wir es eigentlich nicht erklären, aber Cupra ist quasi eine Marke, eine sportliche Marke, die sich unter Seat gebildet hat, die zweite Marke quasi. Jetzt verstehen wir draußen immer noch nicht so ganz, weil es auch nicht so richtig kommuniziert wird, und du wirst wahrscheinlich auch nur begrenzt helfen können. Was ist denn nun mit Seat? Bleibt Seat wirklich immer noch parallel oder werden da einfach nur die Autos auslaufen? Weil es gibt jetzt vielleicht nochmal ein Facelift, aber ein neues Auto von Seat wird es ja nicht mehr geben, oder?
Wenn ich das wüsste, wäre ich viel, viel weiter. Aber es ist sehr schwierig zu beantworten. Also mich würde es wundern, wenn Seat wirklich komplett weggeht, weil gerade die Ibiza-Arona-Kunden sind, finde ich, immer noch sehr wichtig und ein sehr großer Bestandteil meiner Kunden, die gerade die zwei Autos sehr lieben gelernt haben.
Mhm. Also aber man Kleinwagen, muss man dazu sagen. Arona ist der, Ibiza ist der Kleinwagen und der Arona ist das SUV-Äquivalent dazu. Ja.
Genau. Und ja, bei Cupra haben wir halt einfach keinen Kleinwagen, der eigentlich für uns sehr wichtig ist. Also Seat Ibiza kommt gefühlt jeden Tag auf den Hof gefahren, kommt in die Werkstatt. Also diese Kundengruppe ist riesig. Also ich würde fast schon sagen, genauso riesig wie die Formentor-Kundschaft.
Okay.
Und wenn das halt dann wegfällt, ist das ein Riesenloch allgemein.
Ja, und der Urban Rebel, also der batterieelektrische Kleinwagen, der da kommen soll, auf Basis vom ID.2, ist für 25 angekündigt oder so, ne? Oder 26.
Ja, genau. Ja. 25 noch, ja. Ist halt gut. Die Frage, ob ein Ibiza-Kunde zu einem Raval dann wechseln wird. Der wird ja Raval heißen. Ja, der Urban Rebel.
Habe ich gelesen. Ist bei mir noch nicht verinnerlicht, weil ich den Namen so wenig sexy finde im Vergleich zu Urban Rebel.
Finde ich auch. Genau meine Meinung, ja.
Ja.
Aber das ist halt, ja, das ist die Frage, ob sich das Cupra oder auch Seat SA leisten kann, diese ganzen Seat-Kunden fallen zu lassen. Es sind ja auch trotzdem noch Leute, die auch einen Leon als Seat kaufen und nicht unbedingt als Cupra.
Also das gibt es
Das gibt es ja
tatsächlich
auch.
noch.
Ja, die den 1 Liter haben wollen oder halt einen Style haben wollen mit einem 130 PS Motor. Das sind dann, ja, die nicht unbedingt dieses Chichi von einem Cupra brauchen. Gibt's.
Verstehe ich durchaus. Sag mal, ich weiß nicht, ob du das überhaupt beantworten kannst, aber mir ist es gerade beim Formentor, also Cupra ist ja, das erzählen sie uns auch immer wieder, noch ein Challenger-Brand, das heißt so viel wie eine unbekannte Marke, die in Deutschland auf Fuß fassen muss. Ich persönlich denke, was für ein Unsinn, weiß aber, dass ich betriebsblind bin. Also für mich ist Cupra seit 3 Jahren quasi ein fester Bestandteil meiner Arbeit. Ich denke da nicht drüber nach. Aber ich verstehe, dass es immer noch Leute gibt, die Cupra so als Marke nicht kennen. Nichtsdestotrotz, kleiner Sprung, also die müssen ja schon was machen, um ihre Autos zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob die Zahl so hundertprozentig richtig ist, aber ein Cupra Formentor, der ja so bei 40.000 Euro ungefähr liegt, glaube ich, ne? Egal welcher Motor, welcher Aussteller, einfach mal so als Basispreis. Kriegt man angeboten für, oder gab es zumindest für 139 Euro im Leasing. Wie kann man denn solche Zahlen abbilden? Was passiert? Wer verliest denn dieses Auto? Gibst du mir den oder sind diese Knallerangebote dann direkt vom Hersteller, um das reinzudrücken? Wie kann ich auf sowas warten? Wie kann ich auf sowas spekulieren?
Doch, spekulieren darauf ist ganz schwierig. Diese Preise waren halt eher noch im Niedrigzinsbereich. Das war dann eher so letztes Jahr,
Ja, im letzten Jahr,
Anfang
ja,
letztes
genau,
Jahr.
ja.
139 Euro wäre meiner Meinung nach irgendwie netto gewesen. Es kann gut sein bei einem Hybrid mit der Förderung, aber jetzt würde ich unter 200 Euro wird es wahrscheinlich eher schwierig. Aber es ist möglich. Es gibt dann teilweise vielleicht ein paar Tage. Jetzt zum Beispiel gibt es einen Summer Sale, da sind die Preise auch wieder ganz cool. Aber das ist dann schon so, dass das ein 0 auf 0 Geschäft ist. Da geht es dann einfach nur um die Stückzahl.
Okay, aber
Dann
trägst
sagt der
du
Herr.
als Händler und als Verkäufer dann dieses Nullgeschäft oder trägt das dann der Hersteller, der sagt, ich brauche meinen Schnitt nicht an dem Auto, ihr verdient ein paar Euro und der Kunde macht halt einen Schnapper?
Ich würde sagen, das ist Händlersache. Ja, auf jeden Fall ist das Händlersache.
Okay, und der Händler gewinnt natürlich, weil je mehr Autos er verkauft, umso billiger kann er sie beim Hersteller einkaufen. Das ist immer noch richtig so, oder?
Vermutlich ja.
Ja.
100% weiß ich das jetzt auch nicht, aber ich denke ja.
Okay, jetzt ist da draußen jemand, ich finde es immer schwierig, ich kriege ja, das wirst du aus deiner YouTube-Karriere auch kennen, man kriegt immer mal wieder Anfragen, ey, ist der XY ein gutes Auto? Das ist das eine. Oder, oh, ich suche ein neues Auto, kannst du mir was empfehlen? Und ich schreibe mittlerweile, nee, tut mir leid, ich kann dir nichts empfehlen, weil ich kenne die ganzen Umstände nicht und das dauert mir zu lange, also dieser Prozess, weil im Prinzip ist es ja genau das, was du als Verkäufer machst. Du fragst ja ab, wie viele Kilometer fährst du, ne, wie viele Kinder hast du, was ist dein Hobby, bla bla bla, um so ein Gefühl dazu zu kriegen, was das richtige Auto ist, wenn jemand jetzt so offen zu dir kommt halt. Ne? Jetzt habe ich den Faden verloren, wo ich eigentlich hin will. Das ist auch super, ne? Achso, nee, ich kriege öfter diese Sachen.
Ja.
Nee. Ich habe keine Ahnung, ey. Das ist mir so unangenehm. Es hat, glaube ich, auch wirklich was mit Überarbeitung zu tun, aber dass ich so mitten im Satz einen Filmriss kriege, ist schon eine neue Qualität halt. Also, dass ich mal den roten Faden verliere, ja, aber egal. Pass auf, machen wir einfach mal. Ich wollte, glaube ich, den Sack zumachen, das Thema Automobilverkäufer.
Ja.
Aber ich weiß nicht mehr, wie ich das machen wollte.
Du kriegst Nachrichten.
Wenn ich zu dir jetzt komme als Kunde, als potenzieller Kunde, wie mache ich das am geschicktesten, dass ich das preiswerteste Auto mitkriege? Also du wirst ja Lagerfahrzeuge haben, die nicht gehen. Du gehst aber nicht zum Kunden hin und sagst, da kann ich aber richtig was runterlassen, weil wäre ich gar nicht los, habe ich scheiße konfiguriert. Wie macht man das subtil, nett, freundlich als Kunde? Oder hast du einen Tipp für Kunden?
Boah.
Oder wirst du dann an
Also,
den Autoverkäufer Pranger gestellt, weil du interner ausgeplaudert hast?
so richtig Fahrzeuge, die mich jetzt stören, dass die da sind, habe ich eigentlich selten. Da habe ich eher einen anderen Kollegen, der das gut kann, wenn jetzt Autos schon länger da sind, der die dann irgendwie subtil anbietet. Aber ich bin eher ja derjenige, der fast immer eine Bestellung
Ah,
verkauft.
okay.
Also selten mal ein Lagerfahrzeug, weil der Preis bei einer Bestellung jetzt derzeit einfach viel, viel besser ist als bei einem Lagerfahrzeug.
Ah,
Das sage ich
okay.
aber auch offiziell zum Kunden. Also
Ja.
der kommt zu mir. Wann brauchst du das Auto? Können wir
Verstehe.
warten? Kannst du überbrücken? Und dann komme ich eigentlich fast zu 80% komme ich zu einer Bestellung raus.
Okay, aber das ist
Ne?
vielleicht auch wieder wichtig für euch da draußen, wenn euer Verkäufer nicht so nett und gut ist wie Patrick und euch das sagt, dann fragt es wenigstens mal nach, ne? Wie sieht es
Genau,
aus, wenn ich heute
das.
bestelle? Sind das andere Preise?
Und es ist halt auch wirklich wichtig zu fragen, gibt es Aktionen gerade, die vielleicht nächste Woche auslaufen? Also es gibt Verkäufer, die werden wahrscheinlich nichts sagen, das kann gut sein. Aber zum Beispiel Stand heute wäre Ende des Monats, also am 31. bei Cupra, läuft eine Aktion aus. Die wäre im August nicht mehr da. Das sind gut und gerne mal 500 Euro, die dann weg wären.
Okay.
Ja, so
Gut.
als Info.
Patrick, harter Schnitt nochmal. Danke erstmal. Ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen was mitnehmen können. Wenn nicht in dem direkten Wort, dann bestimmt zwischen den Zeilen. Wir kennen uns, weil du YouTuber bist, nicht weil du Autoverkäufer bist. Du veröffentlichst unter dem Namen Motorwoche seit mehreren Jahren.
Seit 8
Videos.
schon, ja.
8 Jahre sind das schon, ey, verdammte Axt. Und ich dachte, ich bin mit meinen
Krass, ne?
10 so richtig weit vorne, aber nee, seit 8 Jahren zusammen mit Daniel Videos. Ich habe jetzt mal geguckt, Daniel habe ich erst wahrgenommen auf Instagram ganz stark, dass er jetzt eine Freundin hat und dass er jetzt irgendwie Rennsport macht. Da hatte ich mit ihm auch schon mal
Richtig.
drüber gesprochen. Es war so sein großer Traum. Ja, Daniel war mal bei JP Kameramann, hat sich da jetzt verabschiedet und macht jetzt seine Rennfahrerkarriere, treibt er voran. In den letzten 12 Videos auf eurem Kanal warst du, glaube ich, einmal dabei, ne?
Nee, es waren, glaube ich, 5 in den letzten 12 Monaten. Lag
Nee,
unter anderem.
Videos. In den letzten
Achso,
zwölf
ach so, 12
Videos
Videos. Da,
warst du nur beim
ja,
letzten.
das
Das
kann sein.
war, ja. Hattest
Kommt
es.
aber jetzt noch mal ein bisschen was.
Also, okay, ja, das war nur meine Frage. Ich war ja sofort, also wir sind ja ein kleiner Verein, man nimmt Sachen wahr. Ich gucke nicht viel, was die Konkurrenz macht oder die Mitbewerber. Nur es hatte mich, es ist irgendwie mir aufgefallen, Daniel, bei Instagram so viel irgendwie Motorsport und hier Tuning und da Tuning, ich kaufe mir noch einen Tesla und bla bla bla. Und ich dachte, Digga, wann hast du denn noch Zeit hier für deinen YouTube-Kanal? Hab dann da immer mal geguckt und gesehen, ah so, ja, machst gar keine Reviews mehr. Und jetzt kam aber wieder eins, wo ihr zusammen vor der Kamera wart. Also das läuft einfach so weiter, bloß Daniel macht einfach mehr jetzt gerade, oder?
Gut, er macht das halt jetzt Vollzeit. Man muss es halt wirklich unterscheiden. Ich bin immer noch in der Hobbyphase davon, dass es einfach nur eine Leidenschaft ist. Und Daniel macht das halt wirklich, ja, als wie bei dir eigentlich. Und
Ja.
muss halt gucken, was er hochladet, was er machen möchte. Und gerade halt diese Rennkarriere, das ist sein großer Traum. Er will unbedingt beim 24-Stunden-Rennen nächstes Jahr mitfahren. Und dafür braucht er halt ein bisschen ja, Content und vor allem halt auch ein bisschen Erfahrung noch mit dem Rennwagen.
Das sieht ja ganz gut aus. Ich bin erstmal beruhigt, dass ihr da beide noch am Rummuckeln seid. Zusammen vor allen Dingen auch. Ich finde es immer schade, wenn sich die Leute irgendwann trennen über so einen YouTube-Kanal. Das finde ich
Ja.
immer ein bisschen bedauerlich, zumal ich euch ja beide so in Personalunion auch sehr, sehr witzig und spritzig finde. Hat denn deine Tätigkeit als YouTuber dich zum besseren Autoverkäufer gemacht?
Also ich würde sagen, ja, ich habe einen viel breiteren Blick. Das war jetzt blöd. Ich würde sagen, ja, ich habe einen viel breiteren Blick auf den Markt und habe halt dadurch ein bisschen mehr Ahnung, welche Vor- und Nachteile jedes Auto zu meinem Produkt hat. Ja, also ich bin da ein bisschen transparenter, kann dem sagen, ja, okay, der i30 hat zum Beispiel hinten als Kombi wenig Platz auf der Rückbank, da ist der Cupra Leon etwas besser. Zum Beispiel. Na, bringt mir persönlich schon viel mehr, muss
Hat
man sagen.
dich denn mal eine Presseabteilung darauf angesprochen, dass du Autoverkäufer bist? Oder wissen die das überhaupt? Ja, wissen tun die das, ne?
Nicht alle. Nicht alle, aber ein paar. Also Hyundai weiß es, Opel weiß es, Cupra weiß es natürlich. Ich meine Skoda auch. Ja. Aber ich bin nie so gewesen, dass ich damit groß hausiert bin. Also ich
Okay.
bin
Aber
da eigentlich straight unterwegs
du bist
gewesen.
ja auch nicht in der, bei Motorwoche sagt ihr ja auch nicht, der Polo ist scheiße, der Hyundai ist geil, sondern ihr seid ja wirklich journalistisch da auch unterwegs. Von daher sollte es
Eben.
eigentlich auch für niemanden ein Problem sein. Guckst du eigentlich noch andere Autokanäle oder?
Also ich muss sagen, es ist deutlich weniger geworden. Früher habe ich mir fast jeden angeguckt.
Krass.
Da war ich immer so, ah, okay, was machen die? Was können wir vielleicht anders machen oder so? Aber mittlerweile drei, vier vielleicht noch. Ich gucke mir überraschend viel Reisevlogs an gerade. So
Schön, ja.
Simon Wilson zum Beispiel finde ich mega. So Geschichten. Aber vom Autobereich euch beide gelegentlich.
Ja, gelegentlich, aber mehr würde ich auch nicht aushalten. Also,
Nee, ich meine wirklich, dass der
ja.
Autobereich mir irgendwie gerade nichts so gibt,
Das, du, ich
weil
bin da bei dir. Ich sehe die Autos ja selber. Warum sollte ich mir irgendein Autoreview zum Auto, was ich selber fahre, angucken? Also
ja.
das leuchtet mir nicht ein, zumal ich die Kollegen natürlich alle Liebe und Herze und große Kameradschaft und so. Aber ich muss mir die halt nicht angucken, wenn die vor der Kamera rumzappeln. Ne? Also brauche ich nicht.
Manchmal schaue ich mir die Autos, die ich gerade fahre, an bei anderen Kollegen, um zu schauen, ob sie vielleicht dieselbe Meinung haben oder ob ich irgendwas jetzt gerade an dem Auto falsch verstehe oder warum macht er Mucken oder so. Da schaue ich dann doch schon eher an. Und was ich mir gerade doch recht gerne im Autobereich anschaue, ist Haggerty. Kennst du die?
Ein englischer Kanal ist das, oder? Ein amerikanischer auf jeden
Ja, aus
Fall.
Amerika, ja.
Also
Weil
ich.
die von der Bildqualität.
Ja, nee, doch,
Boah.
ich weiß ganz genau, ich kotze. Das ist ein Scheißkanal. Das kann ich nicht unterstützen, dass es auch nur irgendjemand guckt. Ich habe neulich, ich meine, das wäre Haggerty gewesen, habe ich gesucht nach hier Toyota Ghia Yaris, weil ich ja selber einen habe und auch noch ein paar Videos drehen muss, bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn. Und die hatten als eine der wenigen Formate überhaupt einen Vergleich, Ghia Yaris gegen Corolla. Und
Ja.
nur das Intro. Nur das Intro, da habe ich abgeschaltet. Weil das fing an, sie sitzen halt in ihrem Ghia Yaris und dann hast du so die Fahrerperspektive, war das, glaube ich, und sagen, ja, bla bla bla, Toyota, geiler Scheiß und so. Kennt man ja eigentlich davon, dass deine Eltern dich in so einem Toyota gezeugt haben, so ein spießiges Auto. Und dann fährt er halt so ein Prius lang. Also haben Prius noch mit auf die Strecke genommen. Alles auf einer Rennstrecke gedreht. Ne? Da weißt du
Ja.
schon, wo das Geld sitzt. Und dann ging das so weiter. Ja, genau. Aber jetzt mittlerweile bauen sie auch geile Karren hier, so wie zum Beispiel Supra und Ghia 86 sind dann, glaube ich, noch durchs Bild gefahren. Ich weiß es nicht mehr genau. Kannst du ja einfach mal raussuchen oder ihr da draußen auch. Und abgeschaltet habe ich dann, als dann kam, naja, so sportliche Hatchbacks waren ja früher schon sehr beliebt. Und dann waren Lancia Delta Integrale HF. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich hasse euch. Weil am Ende des Tages wissen wir beide doch auch, dass unsere Zuschauer uns mit solchen Kanälen vergleichen. Und dann
Ja.
kommt, ja hier dein Jahresvideo habe ich gesehen, aber ey, das bei Haggerty war ja viel geiler, weil die hatten ja auch noch ein Supra da und ein Delta Integrale und so, warum machst denn du sowas nicht? Und du denkst so, naja, weil ich halt nicht 10.000 Euro für so eine Produktion ausgeben kann, aber wenn du mir die zahlst, mache ich auch solche Videos. Ja.
Ja, das ist, also ich muss sagen, ich finde die auch auf YouTube total falsch. Also das ist eigentlich für mich
Ein
eine
Fernsehformat, ne?
Fernseh- oder
Ja,
Streaming-Format
ja.
wie Grand Tour oder so, weil die
Ja.
machen das ja echt so krass
Also ich habe es mir,
und
wie gesagt,
das.
inhaltlich gar nicht mehr angeguckt, weil ich nach dem Integrale so fertig war mit der Welt und hatte einfach keinen Bock mehr. Weil das schockt nicht, wenn du
Ja.
so Überflieger hast. Also ist
Ja,
ja
ich hatte.
genauso. Grand Tour ist ja ähnlich, ne? Also das, ja, naja.
Ja. Ich habe die entdeckt bei einem Video vom Cadillac CT6 Blackwing.
Okay.
Den habe ich mir angeguckt und ich habe, glaube ich, dieses Video 10 Mal gesehen, weil dieses so krass aufgemacht war. Wahnsinn.
Ja, was ich,
Ja.
der einzige Kanal, den ich gerne gucke, hin und wieder mal, ist Throttle House. Das ist der
Ja, auch cool.
Engländer der Engländer mit dem Briten. Nein, der Kanadier und der Engländer, die ja zusammen ihre Autoreviews machen, finde ich sehr unterhaltsam. Das ist auch so ein bisschen, will ich sagen, Kopiervorlage, aber Inspiration für mich und Eckhart, weil wir die beide ganz gerne gucken. Aber du weißt halt auch aus dem Englischen, was eins zu eins zu kopieren, geht meistens in die Hose. Ja, aber
Ja.
die gucke ich hin und wieder mal. Und sonst ist wie bei mir wie bei dir, ich gucke so gut wie gar nicht irgendwie deutsche Formate. Ja.
Ja, es ist schwierig mittlerweile.
Patrick, wir haben jetzt eine Stunde gesprochen. Das soll sich ja alles im Rahmen halten. Ich finde es sehr schön. Ich habe ein bisschen was über dein Berufsbild gelernt. Ich denke, die Leute da draußen haben ein paar Tipps bekommen. Hast du noch wie so das ultimative Schlusswort für den Autokäufer oder für vielleicht auch für den Autoverkäufer oder für die jungen Leute, die überlegen, Autoverkäufer zu werden?
Ja, dem Traum natürlich zu folgen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es kann glücklich machen, Autos zu verkaufen, aber bleib deiner Linie treu und lass dich nicht verändern. Das ist ganz wichtig. Und Verkäufer, die nur murren, die tun mir irgendwie nur leid, weil es ist einfach ein spannender Job und gerade die Leute kennenzulernen. Neue Freundschaften kann man daraus schließen. Ich habe mittlerweile auch drei, vier Kunden, die Freunde geworden sind, die auch auf meiner Hochzeit kommen werden. Also ist schon cool.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei dir und ja, erstmal frohes Heiraten und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder irgendwo auf dem Event sehen.
Ja, sehr gerne. Vielleicht können wir ja auch mal was zusammen filmen. Wäre doch auch witzig.
Oder so. Auf jeden Fall.